Und das sind die Ortsbeschreibungen zu unserer Hängepartie. Rivalpo, Ruralp. Das höchstgelegene Dorf des Canale d'Incarojo besitzt mit dem Cruel Grand ein fruchtbares Hochplateau, auf dem einst Getreide angebaut und Vieh geweidet wurde. Während die Nachbardörfer weitgehend von steilen Wiesen umgeben sind und die Bewirtschaftung entsprechend mühsam war, konnten hier fast ebene Felder bestellt werden. Gepflügt wurde mit Kühen und Ochsen, bis im Jahr 1952 eine Lamborghini-Zugmaschine angeschafft wurde, angeblich der erste Traktor im ganzen Tal. Die Jungfernfahrt, zu der das ganze Dorf zusammengelaufen war, endete tragisch. Ein kleiner Bub geriet unter das Vorderrad, ihm musste das linke Bein amputiert werden. Er verstarb infolge einer Wundinfektion. Die Unfallstelle wurde mit einem schlichten Betonkreuz markiert. Heute findet sich am Kuhl neben den letzten Gemüsegärten eine große und kindersicher eingezäunte Photovoltaikanlage, die das Dorf mit elektrischem Strom versorgt. Trelli. Wie eine begehbare Höhenschichtlinie schneidet die gepflasterte, gut 500 Meter lange Gasse den Steilhang. Links und rechts schieben sich die Häuser zusammen, weichen da und dort vor einem Brunnen zurück und geben einen schmalen Spalt für eine Treppe frei. Auf einige Hauswände hat man großformatige Fotos gedübelt, die die Traditions di Trelli illustrieren sollen. Zu sehen sind eine Gruppe junger Männer mit Osterratschen, eine ausschließlich männlich besetzte Musikkapelle, ein alter Mann beim Schnapsbrennen, eine Jagdgesellschaft. Frauen kommen nur auf einer historischen Aufnahme vor. Sie hocken erschöpft am Straßenrand und blicken ausdruckslos in die Kamera. Mehrere Stockwerke tiefer hat man Trelle mit der Via Pietro Zoruti für Autos erschlossen. Die Straße ist nach einem der populärsten Dichter der Region benannt, der Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Gedichte auf Furlan veröffentlicht. Er war einer der ersten, der die Alltagssprache der Friulaner in die Literatur einführte, wenngleich er sie selbst als gar nicht vollwertig betrachtete. Sein ganz der Romantik verhaftetes Werk trug ihm das Lob von Nobelpreisträger José Carducci, aber auch die Kritik progressiver Zeitgenossen ein. Salino Salin. 1944 wurde der Ort, wie viele Dörfer Kaniens, von Kosakenverbänden besetzt. Die berittenen, auf Hitler vereidigten Soldaten waren von der deutschen Wehrmacht zur Bekämpfung der Partisanen ins Land geholt worden und betrachteten Kanien als ihr zukünftiges Siedlungsgebiet. In Salino nahmen sie die größten Häuser in Beschlag und evakuierten die Bewohner. Die Verpflegung der Truppe und Versorgung ihrer Pferde wurde den Bauern aufgetragen, was diese vor eine fast unlösbare Aufgabe stellte. Binnen weniger Wochen waren die letzten Lebensmittel und Futtervorräte aufgebraucht und musste das Vieh vorzeitig geschlachtet werden. Der Nahrungsmangel scheint Einheimische und Eindringlinge aber auch näher gebracht zu haben. Eine ältere Dame erzählt, dass die Kosaken, Zitat, durchaus anständig und kinderfreundlich gewesen seien. Einkehr, Bar à la Terrazza. Eine Terrasse mit Aussicht auf die Bergwelt wird nicht geboten, dafür ein paar Tische an der Durchfahrtsstraße, die hier durch ein Nadelöhr muss. Das nötigt die Autos zum Bremsen und erlaubt den Stammgästen, gefahrlos zwischen Wohnung und Bar hin und her zu wechseln. Einige kommen in Hausschuhen, andere in feinem Tuch mit pinker Krawatte. Konsumiert wird wenig, zu bereden gibt es umso mehr. Das meiste Geld geht beim Kauf von Lottoscheinen über die Theke. Polaro, Polar. Wanderer, die sich dem Ort von der Talseite her nähern, müssen eine lange Durststrecke in Form einer öden Einfahrtsstraße zurücklegen, ehe sie den Ortskern betreten. Aber auch diesem fehlt der Zusammenhalt, stehen die wichtigsten Gebäude doch merkwürdig lose und unentschieden an der Straßenbrücke über den Torrente Chiasso. Das hat weniger mit dem Erdbeben des Jahres 1976 zu tun, das hier nur geringe Schäden anrichtete, als mit Überschwemmungen, Konjunkturschwankungen und kriegerischen Ereignissen. Ein verheerender Brand im Jahr 1709 hinterließ nicht nur Lücken im Häuserbestand, sondern auch in der kollektiven Erinnerung. Das Feuer vernichtete das umfangreiche Archiv der Gemeinde und damit die Chronik des gesamten Tales. So lässt sich die Geschichte der Ortschaft nur bruchstückhaft darstellen. Fest steht, dass sich in der Gegend schon steinzeitliche Jäger herumtrieben und keltische Stämme die erste größere Siedlung begründeten. Sie hinterließen den Archäologen eine beachtliche Nekropole, die erst vor 20 Jahren entdeckt wurde und den privaten Grundbesitzern bis heute Probleme bereitet. Dokumentiert ist die Inbesitznahme des Tales durch die Venezianer im Jahr 1420, die seinen Waldreichtum zu schätzen wussten und mit den harzreichen Holzstämmen die Fundamente für ihre Paläste in die Lagune rammten. Das bescherte Polaro einen ersten Aufschwung, dem türkische Eindringlinge bald einen Dämpfer versetzten. Erst 1478 konnten die Osmanen in der Schlacht bei Lanza an der heutigen Grenze zu Kärnten zurückgeworfen werden. Zeugen der folgenden Blütezeit unter venezianischer Herrschaft sind mehrere prächtige Palazzi, darunter der Palazzo Calices Creme, der als Musterbeispiel des karnischen Herrenhauses bezeichnet wird und spitzbögige Laubengänge besitzt, sowie der Palazzo Fabiani, der heute ein kleines Despa-Geschäft beherbergt, dessen Inhaber ebenso heißt und tatsächlich ein Nachkomme der Erbauerfamilie ist. In diesem Haus kam Ende des 17. Jahrhunderts Polaros großer Sohn zur Welt, Jacopo Linuzio, dem man auf der Piazza Nascimbeni ein Standbild gesetzt hat. Er war der erste und bedeutendste Textilunternehmer der Carnia und errichtete im Friaul mehrere Fabriken, darunter die damals größte Textilmanufaktur Europas in Tolmezzo. Auch in Moggio Udinese, Davise und Polaro entstanden Produktionsstätten mit jeweils mehreren hundert Arbeitsplätzen. Außerdem gilt Linuzio als Erfinder der industriellen Heimarbeit. Bis zu 30.000 Arbeiterinnen und Arbeiter fertigten bei sich zu Hause Garne und Stoffe für den Padrone, der ihnen dafür die nötigen Maschinen und Werkzeuge wie halbautomatische Spinnräder oder Webstühle zur Verfügung stellte. Den Rohstoff für seine Produkte lieferten neben dem gemeinen Lein, Flachs genannt, aber Millionen Seidenraupen, die sich von den Blättern des Maulbeerbaumes ernährten und im ganzen Land gezüchtet wurden. Auch Baumwolle und Hanf wurden verarbeitet. Linuzios Produkte waren im In- und Ausland begehrt, nicht zuletzt bei der venezianischen Oberschicht. Für den Vertrieb sorgten fahrende Händler, häufig die Ehemänner oder Söhne der Heimarbeiterinnen. So verhalf der Unternehmer vielen Familien zu einem finanziellen Einkommen, was vorher nahezu undenkbar gewesen war. Auch ließ er etliche Arbeitersiedlungen bauen, was ihm den Ruf als sozialer Arbeitgeber eintrug. Unbestritten ist Linuzios Beitrag zur Modernisierung der Textilproduktion. Ständig war er auf der Suche nach zeit- und materialsparenden Herstellungsmethoden, wofür er sogar österreichische Konkurrenzbetriebe ausspionieren ließ. Manchmal wird Linuzio gar als Urvater der Blue Jeans bezeichnet, weil er mit Indigo gefärbten Baumwollstoff im Sortiment führte, aus dem unter anderem Arbeits- und Matrosenhosen geschneidert wurden. Nach dem Zusammenbruch der Republik Venedig Ende des 18. Jahrhunderts war Polaro abwechselnd von den Österreichern und den Franzosen besetzt, ehe es 1866 dem neu gegründeten Königreich Italien zugeschlagen wurde. Das politische Wechselbad ging mit einem rapiden wirtschaftlichen Niedergang einher, der die Abwanderung von mehreren hundert Familien zur Folge hatte. Ein konjunkturelles Zwischenhoch erlebte das Dorf um 1900, als es italienische Städte als Erholungsort entdeckten. Prominentester Gast war Giosuè Carducci, italienischer Dichter und Nobelpreisträger, der im Palazzo Fabiano einquartiert war und Gedichte wie dieses schrieb. Dich, Rebe, lieb ich, die aus braunem Stein so üppig lacht und reift, mir zu bereiten des weißen Selbstvergessens Lebenstrank. Mehr noch lieb ich die Tanne, glatt und blank schließt sie einst in vier Bretter all mein Streiten und Grübeln, all mein eitles Wünschen ein. Eindrückliches Symbol für den heute da niederliegenden Tourismus ist das im Verfall begriffene Albergo Impero, einst der erste Adresse im Ort. Melancholisch blättert die Farbe von der Fassade Buchstäblich aus der Zeit gefallen ist das große I der Aufschrift. Entsprechend bescheiden nimmt sich der Kaufpreis aus. Für nur 150.000 Euro steht das gesamte Objekt zum Verkauf. Einkehr, Bar Italia. IKEA-Lampenschirme und die penetrante Musikberieselung tragen nicht gerade zur Heimeligkeit bei. Angenehmer und strategisch günstig sitzt man im Schanigarten an der Piazza Giulia. Al Cavallino. Gemütliches Dorfgasthaus in der Via Marconi mit rustikaler Einrichtung. Seele des Hauses ist Maria Plotzner, ihr Bruder Paolo werkt in der Küche und versteht sich auf Frico und deftige Nudelgerichte. Besonders zu empfehlen sind die hausgemachten Chassons mit Fleisch, Kräuter oder Birnenfülle. Auch der Schankwein ist nicht zu verachten.